Ist es nicht ein schönes Wort, Nicht-Regierungsorganisation? Das klingt so staatsfern, so zivilgesellschaftlich, fast schon oppositionell. Naja, wenn man genauer hinschaut, dann ist es ein Konglomerat aus Organisationen, die eng verbunden sind mit Parteien, mit Behörden, die eine harte politische Agenda vertreten. Jetzt soll diesen NGOs mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt werden. Wer steckt da eigentlich wirklich hinter? Welche Gelder fließen? Ein Projekt, das der Bundestagsabgeordnete Sebastian Mark mitinitiiert hat. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Herr Mark, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung ins Interview.
Wir hatten schon gescherzt, ja, eine Woche Sommerwetter und kaum reden wir miteinander, ist Wolkenbruch in Berlin. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Es ist ja ein Thema, wo man irgendwie auch weinen
kann. Wir fischen ja in trüben Gewässern und dann passt ein trübes Gewässer auch zum Interview ganz gut dazu.
NGOs, da kann sich ja jeder irgendwie so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber dann oft auch nichts Konkretes. Man hat da so Namen wie Amadeo Antonio Stiftung oder Open Society Foundation. Das sind so die ganz großen, aber es gibt sehr, sehr viele kleine. Sie selber waren, bevor Sie in den Bundestag kamen, in der Kommunalpolitik aktiv. Sie waren Stadtrat. Das ist in Berliner Bezirken sowas wie ein Dezernent woanders. Haben Sie sozusagen ganz unten in der Kommunalpolitik auch Erfahrungen gemacht mit NGOs? Sind die quasi überall, selbst im Bezirk?
Ja, also man muss vielleicht erstmal den Begriff klären, was wir unter NGOs verstehen, weil formal, haben Sie richtig gesagt, ist ja eine Nicht-Regierungsorganisation und das ist jeder Sportverein, das ist das Rote Kreuz. Es sind ganz viele Organisationen dabei, die wirklich gute Arbeit leisten und die ganz viele Ehrenamtler, die unsere Gesellschaft wirklich am Laufen halten. Aber genau das ist ja auch die Idee, dass man gesagt hat, wir nehmen das gute Image, das diese ganzen ehrenamtlichen Menschen haben und versuchen, da auf der Welle mitzuschwimmen und das so ein bisschen zu kaschieren, dass wir eigentlich was ganz anderes machen. Denn die NGOs, mit denen wir uns beschäftigen, sind, wie Sie schon angemerkt haben, alles andere als Nichtregierungsorganisationen, sondern es sind regierungsfinanzierte Organisationen, die die Meinung in der Öffentlichkeit beeinflussen wollen, die Druck ausüben wollen auf Personen, die regierungskritisch sind und die genau das machen, was laut Grundgesetz gar nicht passieren darf. Das Grundgesetz sieht vor, dass die Gewalt vom Volke ausgeht und nicht, dass die Regierung Milliarden, das sind mit EU-Geldern, sind es Milliarden, die jedes Jahr in diesen Bereich reinlaufen, Milliarden an Steuergeldern zweckentfremdet, um Linke oder Regierungspolitik zu machen. Und der Staat ist nach unserem Grundgesetz auch zur Neutralität verpflichtet. Also wir haben hier zwei ganz klare Grundrechtsverstöße. Und das will man kaschieren, indem man sich in diese Heckwelle der Sportvereine, der wirklich zivilen Organisationen reinnimmt. Und man nennt das auch Zivilgesellschaft im Bundestag. Also die Linken sprechen immer von Zivilgesellschaft, wenn sie diese staatsfinanzierten Organisationen meinen, die eben ganz viel Steuergeld eine unglaubliche Wirkungsmacht haben. Und wenn wir dieses Land wieder nach vorne bringen wollen, dann müssen wir erstmal deren Macht brechen. Weil die sind in der Lage, die CDU hinter eine Brandmauer zu zwingen. Ohne diese NGOs gäbe es keine Brandmauer. Und das ist ganz wichtig, um wieder Deutschland auf die Beine zu bringen.
Bevor wir vielleicht mal gleich zu Ihrem Projekt direkt kommen, wie es funktioniert, wie man vielleicht sich sogar daran beteiligen kann. Lassen Sie uns doch mal definieren oder noch mal weiter definieren, mit was haben wir es eigentlich zu tun? Ich hatte ja so ein paar Namen gesagt. Das sind sozusagen die offiziellen NGOs, wenn man so will. Sie haben jetzt den Sportverein angesprochen. Gibt es auch das, dass sozusagen der Fußballverein, der Kleingärtnerverein, dass der quasi infiltriert wird, dass dort Aktivisten solche Organisationen nutzen, um sie zu politischen NGOs umzuwandeln? Wir wissen, im Fußball spielen linke Strukturen mittlerweile im Fanbereich eine große Rolle.
Also natürlich versucht man, das ist, glaube ich, ein sozialistisches Phänomen, da wo Sozialisten an die Macht streben oder an der Macht sind, versucht man immer, alle Gesellschaftsbereiche damit zu infiltrieren. Wir haben ja dieses Respektthema im Deutschen Fußballbund, auch im Berliner Fußballbund, da liegen dann auch mal so ein paar Pride-Flaggen aus und das wird ganz viel über über Gender-Themen gesprochen im Fußball. Also der Fußballbund, der ist schon auf Linie gebracht und es sind auch einzelne Vereine. Also FC St. Pauli zum Beispiel ist ganz klar schon unterwandert oder waren sie vielleicht schon immer. Das heißt, wir haben die Versuche, dort reinzugehen. Wir haben es im Kulturbereich ganz stark. Der ganze staatlich geförderte Kulturbereich ist im Grunde schon zersetzt, deswegen gibt's da auch keine Kunst mehr. Das ist alles so regierungstreue Darstellung. Kabarettisten, die dann wirklich mal einen Witz über die Regierung machen, müssen sich am nächsten Tag gleich rechtfertigen. Also das ist schon lustig zu sehen, aber damit verliert es natürlich auch seine Anziehungskraft. Also ich finde politisches Kabarett von links finde ich gähnend langweilig, weil eigentlich immer nur das Gleiche gesagt wird wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da ist nichts Kritisches mehr, sondern das ist alles ganz, ganz langweilig und öde geworden und nicht mehr kreativ und nicht mehr künstlerisch. Und selbst da, wo sie behaupten, das wäre künstlerisch, wie beim Zentrum für politische Schönheit, das ist einfach nur ein neues Wort für Faschismus, wenn man es mal diesen linken Kampfausdruck hier benutzen kann. Also was dort gemacht wird, auch Jan Böhmermann, das hat mit der Demokratie, mit Kunst nichts mehr zu tun, sondern ist einfach nur ein Versuch, eine Aktionsform, die ganz klar rechtswidrig ist, zu rechtfertigen und zu sagen, wir haben ja die künstlerische Freiheit und sich dahinter zu verstecken. Und wir müssen halt sehen, dass wir diesen Druck, der in alle gesellschaftlichen Bereiche reinführt, zurückdrängen. Und das passiert ja schon. Also wir sind ja auf einem guten Weg. Wenn man das mal mit dem Stand vor 10 Jahren vergleicht, da ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Aber wir müssen halt jetzt nicht aufhören, sondern wir müssen weitermachen und die ganze Politik aus den einzelnen zivilen Bereichen rausdrängen. Und da sind die NGOs wichtig, weil die auch Druck natürlich auf den Fußballverband auslösen. Wenn da jemand im Vorstand sich dem widersetzt, dann wird natürlich sofort von diesen linken NGOs, die mit Staatsgeld natürlich den ganzen Tag auf sowas achten können, wird natürlich sofort Druck ausgemacht, dass der zurücktreten muss. Und dann wird halt einer hingenommen, der wieder linientreu ist. Und das ist das große Kapital, was die haben. Wir haben ja hier eine Struktur, die über 30, 40 Jahre gewachsen ist, die ganz fest verfilzt ist ineinander. Wir haben die Verknüpfung auch in die Rundfunkräte, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der natürlich ganz klar auf der Seite dieser linken NGOs steht und die auch protegiert und da niemals eine Recherche drüber machen würde. Also wir haben auch ein komplettes journalistisches Versagen, was diesen Komplex angeht. Und das müssen wir jetzt nach und nach zurückbauen. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
Hat der Staat da auch ganz bewusst sich Handlanger geschaffen, um Aufgaben zu übernehmen, die dem Staat unangenehm sind? Sie haben die Queerfahne angesprochen. Da fiel mir ein, Sie hatten ja Verantwortung in Reinickendorf, als in Berlin das losging, dass die Queer- oder die Regenbogenfahnen vor den Rathäusern gehisst werden sollten. Da hatte sich die damalige Bürgermeisterin von Reinickendorf geweigert und Klaus Wowereit, damals Bürgermeister, regierender Bürgermeister, gesagt, doch, ihr müsst es machen, er hat es befohlen. Wenn Julia Klöckner sagt, ich hisse die nicht, was ja auch nicht durchgängig sie nicht machen will, aber zumindest an einem Tag nicht, dann kommt ja nicht Friedrich Merz und sagt, doch, musste machen, sondern dann kommen eben sich menschenrechtsbewegte NGOs und machen Druck.
Genau, das wird auch schwierig für Friedrich Merz, weil im Protokoll steht Klöckner über Merz.
Er also, könnte ja versuchen.
Da würde dann der Hund mit dem Schwanz wedeln. Aber klar, da wird dann der Druck aufgebaut und dann ist halt die Frage, wie viel Rückgrat diese Politiker, Sportfunktionäre oder Unternehmer haben, um diesem Druck standzuhalten. Aber man kann natürlich auch einem Unternehmer oder auch einem Politiker nicht sagen, du musst jetzt deine ganze Karriere und dein ganzes Existenz vernichten, nur damit du deiner Meinung treu bleibst. Wer in der AfD ist, wird das machen, größtenteils. Also, weil wir alle viel verloren haben für unser politisches Engagement. Und, aber das ist in anderen Parteien anders. Also, in der CDU, die Politiker sind sie wenigstens schussfest. Also, wenn da wirklich dann mal, in Gegendruck kommt, dann fallen sie ganz schnell um, weil sie einfach nicht gewohnt sind, damit umzugehen, dass plötzlich in der Nachbarschaft irgendwelche Flyer verteilt werden oder das Haus beschmiert wird oder man ihnen das Auto abfackelt. Das sind Sachen, die für AfD-Politiker gehört es zum Alltag. Diese Gewalt, diese Ausgrenzung, dass man Freunde verliert, dass man vielleicht die Arbeit verliert. Aber für CDU-Politiker ist das ein ganz neues Feld, weil sie diesen linken Terror nicht kennen so sehr und davor Angst haben und dem auch keinen Widerstand leisten.
Jetzt haben Sie ein Projekt gestartet, wo Sie diese NGOs öffentlich machen kann man nicht sagen, weil die sind ja nicht versteckt, aber deren Strukturen, deren Finanzströme versuchen systematisch zu veröffentlichen. Was haben Sie da gefunden? So eine Art NGO-Geheimplan gegen Deutschland? Oder?
Na, ich würde eher sagen, wir nennen das Ganze Sumpf und ich glaube, das ist auch auch die beste Beschreibung dafür, weil es sehr verästelt ist in viele kleine Nebenarme und überall, wo man hinguckt, sieht man erstmal wenig und wenn man dann anfängt zu graben, merkt man, dass da noch ganz viel drunter verborgen ist. Also angefangen hat es eigentlich, dass ich in den Bundestag eingezogen bin letztes Jahr und mir als Mitglied des Ausschusses für Familie und Bildung dort in diesem Bereich auch Demokratie leben fällt und ich mir gesagt habe, ich werde mir das mal angucken, weil ich auch Ahnung von wirtschaftlichen Sachen habe. Ich war ja auch in der Kommunalpolitik Beauftragter für den Haushalt mit 12 Millionen Budget und gesagt habe, ich gucke mir das mal an. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass wir ganz viele Büros haben, die alle an diesem Thema arbeiten, aber jeder für sich. Und teilweise wurden Sachen doppelt gemacht, teilweise wurden auch Sachen gemacht, wo man vorher schon sagen konnte, das könnte alles an die Öffentlichkeit zahlen, aber das interessiert keinen. Und ich habe dann letztes Jahr, das ist ziemlich genau ein Jahr her, mal gesagt, lasst uns doch mal zusammensetzen. Jeder, der an dem Thema dran ist, und wir gucken mal, wie wir das koordinieren können, dass wir wirklich alle in eine Richtung arbeiten, alle an dem gleichen Strang ziehen. Und da sind dann 80 Personen gekommen, Abgeordnete, Mitarbeiter von Abgeordneten, Mitarbeiter der Fraktionen, die alle gesagt haben, wir sind an diesem Thema dran. Und das war dann die Aufgabe, diese große Menge an Personen zu koordinieren und daraus, sagen wir mal, wirklich eine schlagfähige Truppe zu machen. Und ich hatte damals schon gesagt, wir werden 3 Jahre brauchen, um das alles vernünftig aufzubauen. Wir sind jetzt im ersten Jahr. Das heißt, den Grundaufbau. Wir haben jetzt einen großen Scheinwerfer, den wir auf diesen Sumpf rauflenken. Und wir machen jetzt vieles sichtbar, aber noch bleibt das Wasser drin. Also die Frösche werden jetzt gesehen, aber sie müssen noch keine Angst haben. Da ist noch kein Storch im Anflug. Und wir werden aber in den nächsten 2 Jahren das weiter verbessern. Wir müssen noch mehr Strukturen aufbauen, um dann wirklich effektiv dagegen vorzugehen. Im Augenblick haben wir eine sehr stark KI-basierte Lösung, die nochmal über verschiedene Qualitätsstufen gefiltert wird und können einfach schon mal dokumentieren, wer aus welchem Topf Geld kriegt. Und wir werden dann verstärkt aber in Zukunft mit Rechercheteams arbeiten. Im Augenblick gibt es 5 Rechercheteams. Das ist relativ wenig für tausende NGOs. Aber wir planen das Ganze zu skalieren, also auf 50 bis 100 Teams aufzustocken. Und dann sind auch die Zuschauer, die jetzt hören und die sagen, ist ja eine Sauerei, da würde ich gerne mitkämpfen, sind dann auch herzlich eingeladen. Aber noch haben wir nicht die Strukturen. Wenn wir jetzt 100 Teams bedienen müssten, die brauchen ja Support, die brauchen Unterstützung an anderen Stellen, rechtliche Informationen, brauchen Infos, Prozessen, müssen Schulungen kriegen. Im Augenblick sind wir noch nicht in der Lage, das für eine breite Masse zu erzeugen. Und das ist der nächste Schritt, dass wir zunächst mal jetzt, wenn der erste Teil steht, also diese Dokumentation, dass wir dann anfangen, diese Rechercheteams weiter voranzubringen. Also im Augenblick kann man sagen, muss ich kein NGO Sorgen machen. Im Augenblick machen wir einfach nur sichtbar, was im Verborgenen lag. Aber ich sage mal, zum Ende des Jahres hin, werden wir dann wird es dann schon spannender für alle.
Wie kann man als Außenstehender, als Zuschauer beispielsweise, wie kann man sich das jetzt schon ansehen? Also wo kann man das finden? Was findet man da im Moment schon?
Also wir sind jetzt kurz davor, eine neue Webseite rauszubringen. Die heißt ngofiles.de. Und da kriegt man verschiedene Ebenen der Information. Also wir haben eine sehr detaillierte Information für jemanden, der wirklich recherchieren möchte, mit einem Wiki. Dort sind ganz viele Informationen, Detailhintergründe zu den NGOs aufgeführt. Es gibt dann eine Zusammenfassung davon als einen Blog-Eintrag. Das ist dann so ein bisschen journalistisch aufbereitet und da werden die wichtigsten Punkte genannt. Und dann gibt es zu jedem oder zu ausgewählten Themen gibt es dann noch einen Podcast. Das sind dann ungefähr so 15 bis 25 Minuten, wo einfach im lockeren Dialog erklärt wird, was ist eigentlich daran gut oder schlecht. Also was ist das Problem eigentlich bei diesem Vorfall oder diesem NGO? Und dann gibt es nochmal ein kurzes Video von so 5 bis 10 Minuten, wo nochmal auch mit grafischer Untermalung herausgearbeitet wird, was da eigentlich vorgegangen ist. Das heißt, je nachdem, wie intensiv man einsteigen möchte, wie viel Zeit man hat, hat man 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, sich mit einem Thema zu beschäftigen.
Und ist ja sehr vieles von diesen NGOs prinzipiell bekannt. Es gibt Haushaltspläne, es gibt Projektmittel, die müssen ja auch irgendwie Rechenschaftsberichte am Ende abgeben. Gab es in der bisherigen Recherchearbeit trotzdem etwas, wo Sie gesagt haben, das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt gibt oder zumindest in dieser Dimension?
Ja, grundsätzlich ist das alles ziemlich absurd, was man da an Daten bekommt. Aber es gab jetzt ein Beispiel bei den Falken in Berlin. Die NGOs müssen immer sogenannte Eigenmittel bringen. Das sind normalerweise 10% und meistens wird es dann reduziert oder noch weiter und notfalls auch am Ende ganz erlassen. Aber die wurden also gezwungen, Eigenmittel zu nehmen und die haben dann diesen öffentlich geförderten Stelle genommen und haben für etwa 8.000 Euro Personalkosten veranschlagt, um Eigenmittel einzuwerben, also aus Steuergeldern, und haben dann 1.600 Euro damit eingeworben. Das heißt, die Idee des Staates, dass dies ja nicht nur staatliches Geld sein soll, sondern auch Eigenmittel, wurde da völlig ad absurdum geführt, weil die quasi die staatlich finanzierten Stellen genutzt haben, um diese Eigenmittel überhaupt erstmal zu bekommen und dann auch noch mit einem ganz schlechten Wirkungsgrad. Also hätten sie das nicht gemacht, dann wären 6.400 Euro mehr im Topf gewesen. Und das ist aber durchgegangen. Also das wurde abgerechnet, wurde auch nicht moniert. Und da muss irgendjemand geschlafen haben oder das hat System.
Das heißt, damit ich es verstehe, also 8.000 Euro, dann werden Stellen geschaffen. Die schaffen es gerade mal 1.600 Euro einzuwerben. Wo dann aber nochmal sozusagen 90%, also das könnten aber 10% einer neuen Gesamtfinanzierung sein.
Genau, also
die 8.000 Euro sind dann der Einstieg, um, jetzt bin ich so gut in Mathematik, 100.000 irgendwie zu kriegen, oder?
Ja, das waren 80.000 in dem Fall, und das Absurde ist halt, dass der Staat, dass die Eigenmittel ja Eigenmittel sind. Und dass aber hier die Eigenmittel dadurch erbracht werden, dass man staatliche Gelder nimmt, um Mitarbeiter zu beschäftigen, die diese Eigenmittel einwerben, um zu sagen, guck mal, wir haben auch eigenes Geld. Das ist aber natürlich kein eigenes Geld, weil wenn ich mit staatlichen Geldern Eigenmittel einwerbe, dann sind das auch nur staatliche Gelder. Und dass ich dann aber auch noch so ineffizient bin, dass ich 8.000 Euro aufwende an Personalmitteln, um 1.600 Euro reinzubekommen. Also das ist schon ein ziemliches Beispiel dafür, wie mit Steuergeldern hier umgegangen wird. Und man muss natürlich auch immer sagen, für die da draußen gerade wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Energierechnungen zu zahlen, ihre Tankrechnungen, ihre Lebensmittel, für die ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn da einfach so die Gelder rausgewischt werden, um irgendwelchen Leuten, die eigentlich gegen genau die arbeitende Bevölkerung, die ihre Steuern zahlt, zu arbeiten und dann auch noch so ineffizient.
Die Falken, das waren die mit der non-binären Projektwoche in Sachsen, glaube ich.
Genau, das waren die auch. Und die machen hier in Berlin, betreiben die noch ein Denunziationsportal, das heißt Berliner Register. Da möchte man natürlich nur rechte Vergehen haben, um die anschließend mit Straftaten zu mischen, um dann tolle Statistiken zu haben, aber auch um die Bevölkerung einzuschüchtern. Also Berliner Register ist so ein Denunziationsportal. Früher hätte man gesagt Blockwart Online und heute heißt es Berliner Register und damit sollen Personen eingeschüchtert werden, eine legitime Meinungsäußerung zu machen. Also ist wirklich ganz ganz irre, was der Berliner Senat finanziert. Gleichzeitig streicht er aber die Gelder für die Klassenfahrten.
Jetzt ging es sehr viel um die Bundesebene. Jetzt haben wir solche Programme ja auch auf Ebene der Länder, auf Ebene der Kommunen. Und vieles ist auch vielleicht nicht so auf den ersten Sicht erkennbar. Da bezahlt die Kommune dann den Jugendclub und der Jugendclub ist dann aber der Rückzugsort oder die Organisationsstruktur für irgendwas, was
gut bleibt. Für Antifa, ja. Meist haben wir ganz oft, dass Jugendclubs von der Antifa genutzt werden.
Was ist jetzt, ist Ihr Fokus die Bundesebene ausschließlich oder wollen Sie sich alles angucken?
Also wir wollen uns grundsätzlich alles angucken. Wir haben auch wieder eine eigene Gruppe. Also wir sind relativ straff organisiert in verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe, die diese Bund-Länder-EU-Koordination macht. Also wo es darum geht, also EU-Ebene ist ein ganz Riesentopf. Das sind 17 Milliarden in 5 Jahren. Das ist wirklich eine Menge Geld. Davon landet natürlich ganz viel in Deutschland. Wir haben bisher, um Orbán wegzukriegen, auch ganz viel nach Ungarn transportiert. transferiert, um da ein System, also einen Regierungswechsel herbeizuführen mit diesen EU-Geldern. Die machen also auch Politik in den Ländern drin. Das ist völlig irre, wenn man sich die ursprüngliche Idee der EU mal andeckt, dass es so ein Staatenbund ist. Und wir haben jetzt so eine Zentralregierung, die mit Geld versucht durchzusetzen, welche Regierung wo reagiert oder notfalls auch gerichtlich, wie jetzt in Rumänien. Aber das nur am Rande. Und wir haben also eine eigene Arbeitsgruppe, die sich nur mit dem Thema beschäftigt. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, diese Recherchegruppen, die wir haben, zu skalieren, dann werden wir auch in die Kommunen reingehen. Also das ist ganz wichtig. Wir werden das nicht auf Bundesebene lösen, auch nicht auf Landesebene. Wir müssen alle Ebenen angehen, in denen diese Gelder gezahlt werden. Sonst suchen die sich einfach einen neuen Finanzier. Wenn sie keine Bundesgelder mehr kriegen, dann gehen sie halt zur EU-Ebene oder gehen auf Landesebene. Und irgendwo finden sie schon noch jemanden, der ihnen ihre linke bis sehr, sehr linkes extreme Richtung finanziert.
Kann man sich da das Verhältnis vorstellen? Also würde jetzt eine dieser Ebenen wegfallen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder auch in einem anderen Bundesland, würden denn diese NGOs tatsächlich stark getroffen? Also die lokalen sicherlich, ja, aber die größeren, oder würden die sagen, ja, das hole ich mir aus Berlin oder aus Brüssel wieder?
Also es ist wahnsinnig viel Geld in dem ganzen System. Ich glaube, wenn jetzt in Sachsen-Anhalt die Regierung diese ganzen NGO-Gelder streichen würde, dann würde es trotzdem eine ganze Menge linke NGOs noch geben in Sachsen-Anhalt. Wahrscheinlich würde man erst recht dort dann Gelder hinlenken, um halt die dortigen linken Parteien zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Opposition oder dann die Regierung. Also man würde da sicherlich einiges machen. Es gibt noch eine Menge private Stiftungen. Alfred Landecker Stiftung von der Familie Reimann ist auch sehr stark grün dominiert. Also sind viele grüne Politiker dort in den Entscheidungspositionen. Die würden sich sicherlich dann auch ganz stark in Sachsen-Anhalt engagieren. Aber natürlich gibt's da Grenzen. Also man kann ja auch Transparenzrichtlinien festlegen für Organisationen, die in einem Bundesland fest aktiv sind, sodass man vielleicht dann zumindest schneller an die Daten rankommt, die haben. Und,
Stichwort Stiftung, das ist ja immer so etwas legendär, will ich nicht sagen, aber es gibt ja so die großen Namen, Open Society Foundation, George Soros jetzt, sein Sohn mittlerweile, Bill & Melinda Gates Stiftung, hatte so in den letzten Jahren auch eine gewisse traurige Berühmtheit erlangt. Sind die so wichtig, wie man das immer glaubt?
Also ich glaube, auf Dauer wird es schwer, die Wahrheit zu unterdrücken. Ich meine, wir haben das in der DDR gesehen, da hatte man alle Fäden in der Hand und trotzdem wusste jeder besser Bescheid, was im Land los ist, als was heute haben, wo man, sagen wir mal, schon die alternativen Medien oder zumindest Social Media bemühen muss, um überhaupt mitzukriegen, was los ist. Also wer den ganzen Tag öffentlich-rechtlichen Rundfunk guckt, der hat wirklich keinen blassen Schimmer davon, was im Land los ist. Er erfährt auch gar nichts von diesen NGOs, also die werden das erste Mal hören, dass es überhaupt sowas gibt und da Staatsgelder ausgegeben werden. Aber die Stiftungen sind natürlich wichtig, um diesen Druck aufrechtzuerhalten gegen die Gesellschaft, gegen die Wahrheit. Ich glaube aber nicht, dass das auf Dauer Erfolg hat, weil wir sehen es jetzt, dass diese ganze Konstrukt des besten Deutschlands, in dem wir jemals gelegt haben, halt brüchig wird. Und auch wenn man nicht in einem öffentlichen rechtlichen Rundfunk was von Gruppenvergewaltigungen hört, gibt es halt jetzt einfach auch zu viele Menschen, die jemanden kennen oder jemanden kennt, der Opfer geworden ist. Und oder von Messerangriffen, was ja noch deutlich mehr ist. Und auch dieses Gefühl, wenn man abends durch die Gegend geht und dann kommt da eine Gruppe arabischer oder ausländischer Jugendlicher, und man wechselt dann die Straßenseite, weil man sich doch bedroht fühlt, das macht natürlich schon was mit den Menschen. Und wenn dann ein Politiker kommt und sagt, wir wollen Willkommenskultur und das sind alles ganz liebe, nette Leute, und wer gegen die sagt, das ist ein Rassist, das funktioniert dann nur begrenzt. Also da, wo wir die Probleme nicht haben, ich selber wohne im beschaulichen Reinickendorf Frohnau, da ist die Welt in Ordnung, da hat man sowas nicht. Da gibt's viele, die das gar nicht verstehen, worüber wir jetzt gerade reden in diesem Bereich. Aber das wird immer weniger. Und die Stiftungen, nach denen Sie jetzt gefragt haben, mit denen versucht man halt diese heile Welt aufrechtzuerhalten, dieses Bild der heilen Welt. Aber das funktioniert halt nicht, wenn ein Land dermaßen in Abgrund rutscht, wie es Deutschland ist.
Ich würde gerne noch mal zu dem Hund und dem Schwanz und wer da mit wem wedelt. Es gibt natürlich die Verknüpfung mit den Parteien, auch im Bundestag. Aber sind jetzt diese NGOs Instrumente von Grünen, Linken, SPD, vielleicht auch der CDU? Oder sind diese Parteien mittlerweile der parlamentarische Arm dieser sogenannten Zivilgesellschaft?
Ich glaube, das ist so eine Symbiose. Der eine kann ohne die anderen nicht leben. Ich ganz klar, wenn diese NGOs, diese linken NGOs kein Geld vom Staat kriegen würden, den viele übrigens ablehnen und bekämpfen, witzigerweise, dann würde es die nicht geben. Also die brauchen dieses Geld vom Staat, weil das der Hauptfinanzier ist. Natürlich könnten Open Society Foundation, Alfred Lonniger Stiftung könnten da einspringen und dann das auch noch ein Stück weit weiter finanzieren. Aber die haben halt von ihrem Volumen her nicht die Kraft, was der Staat reinbringt. Also ein paar hundert Millionen oder ein bis anderthalb Milliarden bringen die nicht auf im Jahr. Und umgekehrt ist natürlich, leben die Parteien davon, dass diese NGOs das Vorfeld bearbeiten, dass die Bevölkerung desinformieren, dass die hetzen und dieses Bild der angeblich nationalen sozialistischen AfD aufbauen. Also wer sich mal mit politischen Richtungen befasst hat, weiß ja, dass ein Konservativer der natürliche Feind von jedem Sozialismus ist und das aber immer wieder in eine Kombination zu bringen, das ist ja das Verdienst dieser NGOs, dass man immer wieder diese Narrative zeichnet, dieses Bild zeichnet, indem man immer wieder darüber berichtet, wenn einer sich in einer Garderobe den Mantel anzieht, sofort sagt, das war jetzt aber ein Hitlergruß, als er da durchgegangen ist. Ich habe mir schon angewöhnt, immer wenn ich mich melde oder irgendwo abstimme, kann man beobachten, ich nehme immer den linken Arm, damit da keiner kommt. Aber wir haben jetzt ja gerade gemerkt, dass auch wenn der linke Arm mal in der falschen Position ist und das gerade zufällig einer auf dem Auslöser drückt, dass auch das nicht mehr durchgeht. Also wir stehen da unter massivem Druck und das wird natürlich von diesen NGOs auch forciert. Und ohne diesen Druck wäre die AfD eine normale Partei, die einfach ganz normal im demokratischen Spektrum und Wähler wirbt. Und da würden wir sicherlich im Augenblick an die 50% wahrscheinlich sogar drüber liegen.
Halten Sie dieses Konzept NGO generell für falsch? Oder würden Sie sagen, eine NGO, die zum Beispiel der AfD nahesteht, zum Beispiel Martin Sellner bezeichnet sein neues Institut für Remigration ja als rechte NGO, damit können Sie sich schon anfreunden?
Ja, das gibt ja viele Diskussionen, das wird auch jedes Mal gefragt. Also ich persönlich halte das gesamte Konzept für falsch, weil ich tatsächlich ein großer Fan des Grundgesetzes bin und dieses Grundgesetz sagt, die Gewalt muss vom Volke ausgehen und natürlich sind wir jetzt nicht an der Macht, um das zu entscheiden. Es gibt auch keine staatsfinanzierten rechten NGOs, aber ich würde es auch ablehnen. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass natürlich, wenn man sich anguckt, in welche Sackgasse sich diese ganzen linken Parteien manövriert haben, die SPD ist ja quasi in einem Sinkflug direkt nach unten und die wird in den nächsten 5 Jahren wird die irgendwo an der 5%-Hürde scheitern. Das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass die immer wieder von diesen staatsfinanzierten NGOs Rückmeldungen kriegen, ihr seid ganz super, ihr macht das alles richtig, ihr seid toll. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Trägheit, Faulheit und auch man die hören auch auf zu reflektieren. Wenn ich den ganzen Tag, wenn ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschalte, wenn ich im Kabarett bin, immer die gleichen Lügen höre, dann fange ich irgendwann an, sie selbst zu glauben. Und da müssen wir aufpassen, dass wenn wir dieses linke Bollwerk endlich zurückgedrängt haben und wenn wieder eine vernünftige Politik gemacht wird, dass wir nicht in die gleiche Linie reinkommen. Und das ist, glaube ich, sehr schwer. Und diese NGOs sind vermutlich auch Brandbeschleuniger bei einer Verfilzung, Verfettung einer Regierung oder einer politischen Idee. Und deswegen halte ich das für falsch. Aber NGOs grundsätzlich, also im ursprünglichen Sinne, Vereine, Ehrenamt, ist ganz wichtig für unseren Staat. Sowas brauchen wir. Und wir brauchen auch staatliche Programme, um darüber die Bevölkerung zu unterstützen. Also ich bin ja Familienpolitiker in erster Linie. Und wir brauchen Programme, um die Bindungsfähigkeit wieder zu steigern, die ein Grund ist dafür, dass es immer weniger Partnerschaften und immer weniger Kinder gibt. Das ist ganz, ganz grundlegend. Das können wir auch nicht als Staat anordnen, sondern wir müssen einfach informieren und schulen. Und dafür brauchen wir auch Organisationen, die das in der Fläche übernehmen. Die ist es aber nicht politisch, sondern da geht es einfach darum, dass wir den Menschen was Gutes tun, ohne eine politische Richtung einzunehmen.
Weil ich mir das schon manchmal eine Gratwanderung vorstelle. Also auch solche Organisationen können verfilzen, ja, bilden dann so einen gewissen Funktionärsadel heraus, der sich dann anguckt, wie kann man meinen Geldgebern gefallen oder so. Also es ist vermutlich, ja, es ist schwierig.
Genau, also genau die wird das befürchte ich, dass man natürlich auch als AfD aufpassen muss. Wir sind die Alternative für Deutschland, wir müssen es auch bleiben. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch intern in unseren Strukturen dafür sorgen, dass sich dieser Filz nicht ausbreitet, sondern dass wir wirklich auch im Denken frei bleiben und auch was unsere Programmatik angeht, geschärft bleiben.
Wer sind jetzt diese Rechercheteams, die Sie da haben? Wer arbeitet damit? Machen die Leute das ehrenamtlich oder?
Ja, also weitestgehend ehrenamtlich. Das sind jetzt im Augenblick vor allem aus dem Dunstkreis der Bundestagsfraktion, weil wir einfach hier eine gewisse Sicherheit haben, dass wir keine Maulwürfe drin haben. Also ich habe schon seit ich von Anfang an sage ich immer, Maulwürfe können einem dann egal sein, wenn alles, was man macht, völlig legal ist, wenn es nichts gibt, was man verbergen möchte. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass bei allem, was ich mache, es am nächsten Tag auch in der Zeitung stehen kann. Bei allem, was ich sage, auch über Parteifreunde, habe ich kein Problem, wenn es in der Zeitung stehen würde. Dementsprechend bin ich dann auch relativ entspannt bei solchen Fragen. Wir wollen natürlich auch nicht die ganz, ganz detaillierte Vorgehensweise bekannt geben. Und dazu müssen wir natürlich irgendwann dann auch eine Prüfung machen, eine Rechtsprüfung, also eine Überprüfung der Personen, denen wir bestimmte Informationen geben. Und das, da haben wir jetzt doch keinen Prozess, mit dem wir das wirklich hinkriegen. Und deswegen haben wir jetzt erstmal nur 5 Teams, die alle hier auf Bundesebene sind. Aber geplant ist, dass wenn wir also in diese Skalierung gehen, also einfach das wirklich ausrollen auf 50, 100 Rechercheteams erhöhen, dass wir dann sich jeder melden kann. Und dann wollen wir am liebsten auch in jeder Kommune ein Rechercheteam haben, was genau in dieser Kommune auf die NGOs guckt und das offenlegt, was die machen. In jedem Bundesland natürlich auf Landesebene mehrere Rechercheteams, sodass wir also wirklich das nicht als Nadelstiche sehen, dass wir hier und da mal so ein linksextremes NGO aus dem Spiel nehmen und die sich dann vielleicht nochmal neu gründen und unter einem anderen Namen weitermachen, sondern dass wir das wirklich flächendeckend zurückdrängen.
Gibt's da etwas, was Sie nicht machen würden? Also wenn Ihre Rechercheteams jetzt sagen, wir haben auch so eine Teleobjektive, wir können auch mal bei irgendwelchen Treffen durch die Scheibe fotografieren.
Na alles, nein, also wir würden nicht anfangen jetzt Abhörsysteme, das ist ja auch ganz klar illegal. Also dass man Korrektiv damals hat durchgehen lassen, war ja so der Umstand, dass man sagte, es ist durch die Korrektivberichterstattung ist es ein bundesweites Thema geworden und damit wurde quasi dieser Grundrechtseingriff genehmigt. Das Erspannende ist ja, dass die Linke immer bei Datenschutz ganz vorsichtig sind, aber wenn es dann um ihre eigenen Recherchen geht, da spielt Datenschutz keine Rolle mehr. Das ist auch natürlich eine ganz diese bekannte Doppelmoral, kann man fast schon sagen. Aber wir werden grundsätzlich nur mit rechtsstaatlichen, ehrlichen Mitteln vorgehen. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass ich keine Leiche im Keller habe, dass ich jederzeit ruhig schlafen kann, dass wenn irgendein Mitarbeiter unter Druck gesetzt wird, kann ich ganz beruhigt bleiben. Der kann nichts sagen, was mir irgendwie schaden würde.
Sie haben gesagt, die Frösche im Teich, also das sind die NGOs, sind jetzt sichtbar, aber der Storch, der ist noch nicht angeflogen. Also noch müssen die keine großen Sorgen haben. Ab wann hätten die denn Sorgen und warum? Denn diese, also wenn Sie hier einen Antrag im Bundestag stellen, können wir mal, ich würde wetten, der wird abgelehnt, ich denke, ich gewinne
die Wette. Das könnte bei AfD-Anträgen auch mal passieren, dass Anträge von der AfD abgelehnt werden.
Wir haben es erlebt, Anfang letzten Jahres war das schon, wo die CDU dann ihren Wahlkampf, großen Wahlkampfauftritt hatte und ich glaube 500 Fragen zu NGOs gestellt hat. Die wurden dann irgendwie nicht beantwortet und dabei blieb es dann auch.
Ja, sie hat sie auch selber nicht beantwortet, nachdem sie an den Daten waren. Also,
also wann wäre denn der Punkt, dass der Storch angeflogen kommt?
Naja, die NGOs sind ja eine Neutralität. Also wir haben ja noch einen Rechtsstaat, das Grundgesetz gilt, es gilt auch die Neutralität des Staates. Und dort, wo gegen diese Neutralität verstoßen wird, also wo NGOs zum Beispiel gegen den Parteitag der AfD mobilisieren, da wird es schon kritisch, weil die können dann noch sagen, das ist jetzt hier kein Steuergeld, was da verbrannt wird, aber das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ich aufrufe, eine Straße zu blockieren, dann ist das ein Tatbestand der Nötigung, eine Verhinderungsblockade. Das ist dann keine Demonstration mehr, sondern das ist ganz klar der Versuch, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu untergraben. Das ist eigentlich eine Sache für einen Verfassungsschutz. Der müsste, wenn das Grundgesetz geschädigt wird, also wenn Gruppen sich verabreden, Grundrechte einzuschränken, müsste der Verfassungsschutz aktiv werden. Natürlich gibt der Innenminister in Thüringen nicht seinem Verfassungsschutz den Auftrag, die Gegner der AfD zu beobachten, weil der weiß, wenn die AfD ungehindert arbeiten würde, ist er sein Job los. Also der hat dann natürlich ein sehr großes Interesse dann, dass sein Verfassungsschutz gegen die AfD arbeitet und nicht gegen die Verfassungsfeinde, die AfD behindern wollen. Und das kann man natürlich ans Licht bringen. Also solche Äußerungen kann man ans Licht bringen. Es gibt sicherlich auch Unterlagen. Es gibt auch den Hang, diese Gelder zweckzuentfremden. Und das wird teilweise durchgewunken oder wird auch gar nicht bei der Abrechnung überprüft. Auch hier muss man sehr genau hingucken. Das ist aber natürlich eine Menge Arbeit. Es geht mit einer Akteneinsicht, dass man dort wirklich reinguckt. Wir haben jetzt die ersten 60 Aktenordner uns schon mal vorgenommen, aber das ist jetzt auch nicht so einfach, 60 Aktenordner mal eben so auf Rechtsbrüche zu durchsuchen. Und auch da haben wir Möglichkeiten, das deutlich einfacher und schneller zu machen. Und das ist ein Teil der Punkte, die wir jetzt gerade bearbeiten. Also es ist einer dieser der wichtigsten Themen, die wir jetzt haben, dass wir bei Akteneinsichten mit wenig Aufwand die Punkte finden, die illegal sind und wo gegen Recht verstoßen wurde. Und dann wird es natürlich schon unangenehm. Also wenn dort eine Abrechnung nicht stimmt, dann gibt es ja zumindest einen Regressanspruch. Und dann wird es auch schwierig, selbst wenn dann die Behörde sagt, na, wir erlassen euch das Geld, also nennt man in der Verwaltungssprache Niederschlagung, dann stellt sich die Frage, dürfen die das überhaupt? Nach Bundeshaushaltsordnung darf man nicht einfach so sagen, ich verzichte jetzt als Staat auf Geld. Das gibt dann wieder eine Haftungsfrage, wo dann der Mitarbeiter, der das entschieden hat oder beschieden hat, den Bescheid, Niederschlagungsbescheid ausgestellt hat, natürlich erstmal eine Haftung ist. Wenn der sich aber auf eine Anweisung eines Politikers beruft, dann haben wir den Politiker in der Haftung. Und das wird dann unangenehm. Und da gucken wir mal, was so in den nächsten einem halben bis einem Jahr an Sachen rauskommt.
Das ist ja die juristische Seite des Ganzen. Es gibt aber natürlich auch noch eine politische Seite. Wir wissen, dass auf kommunaler Ebene das ist durchaus passiert, wenn es um Geldzuweisungen an bestimmte Gruppen geht, wenn dann aus dem Stadtrat, aus dem Kreistag Anfragen kommen von der AfD oder von jemand anders, von der Wählerinitiative, dass da schon mancher Bürgermeister, mancher Landrat sagt, das mache ich jetzt lieber doch nicht, weil das wird mir politisch zu heiß. Das scheint mir auf Ebene der Länder oder gar des Bundestages noch nicht so der Fall zu sein. Da ist es der Bundesregierung dann im Zweifel einfach egal. Oder ist es nicht so und ist allein dieses Veröffentlichen bereits unangenehm für einige dieser Gruppen?
Ja, also ich kann da ein Beispiel anführen. Wir haben in Bezug auf Demokratie leben Karin Prien bei jeder Haushaltsdebatte, also die Ministerin, die für Familien und Bildung, die für das Budget Demokratie leben verantwortlich ist. Haben wir in jeder Haushaltsdebatte, bei jeder Regierungsbefragung mit diesem Thema NGO-Förderung konfrontiert und natürlich mit hanebüchenden Beispielen, die man da massenhaft findet, in dem Bereich, wo wirklich völlig, völlig irrsinnige Gelder ausgegeben wurden. Und das ist natürlich nicht schön für einen Politiker, wenn er aus seiner eigenen Sicht eigentlich gute Arbeit macht, aber die ganze Zeit mit diesem einen Thema, was ein ganz kleines Budget des Familienministeriums ja noch ausmacht und auch nur ein kleiner Teil der Aufgabe ist. Das ist für uns eine ganz wesentliche Aufgabe, weil die natürlich sich direkt gegen uns richtet, also Staatsgelder ausgegeben werden, um die AfD zu bekämpfen und auch das ganze Vorfeld zu bekämpfen. Aber fürs Ministerium ist es halt nur ein ganz kleines Ding. Und da hat sie auch keine Lust, ständig nur mit diesem Thema konfrontiert zu werden. Und sie hat jetzt ja auch angekündigt, dass bestimmte Organisationen jetzt wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung kein Geld mehr kriegen sollen. Gucken wir mal, ob sie das wirklich macht. Also werden wir sehen, was da passiert. Aber wir haben dann in 27 die erste Förderung, die sie ausschließlich zu verantworten hat. Also in 26 sind noch eine Menge zweijährige Projekte zu Ende gegangen. Da kann sich immer rausreden und sagen, ich habe das ja nicht entschieden. Das war ja meine Vorgänger, die Vorgängerregierung, die Ampelregierung hat es ja gemacht. Aber wir werden, da bin ich ganz sicher, wenn man die Strukturen kennt, wenn wir diesen Blödsinn, den es bisher gab, auch in Zukunft finden und werden sie dabei dann damit konfrontieren. Also es macht schon einen Unterschied. Und wir werden jetzt auch stärker den Fokus auf die Bundeszentrale für politische Bildung richten. Das sind nur knapp 30 Millionen, die da an NGOs weitergeleitet werden aus dem Budget. Aber damit könnte man das gesamte rechte Vorfeld dreimal ausstatten wahrscheinlich oder fünfmal, wenn man das Geld hätte. Also das ist so ein bisschen auch Kampf David gegen Goliath. Wir haben ein ganz kleines Team, vor allem Ehrenamtler. Und wir kämpfen halt gegen eine milliardenschwere NGO-Gruppe. Aber wir haben halt das Recht auf unserer Seite.
Haben Sie ja abschließend schon eine Übersicht, wie viele NGOs mit wie vielen Mitarbeitern, da hängen ja auf Jobs dran, ja, die sich da gegenseitig finanzieren, in Deutschland aktiv sind?
Also es ist auf jeden Fall ein vierstelliger Betrag, vielleicht sogar fünfstellig, aber einen Überblick hat keiner, hat auch die Bundesregierung nicht. Wir werden jetzt im ersten Start mit ngofiles.de, mit der Website, die jetzt am 1. Juli rauskommt, werden wir die ersten 200 mal beleuchten. Das ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was es gibt. Also ich denke mal, wir liegen hier wahrscheinlich im Bereich 8.000 bis 20.000 NGOs, die irgendwie staatliche Gelder kriegen. Und das ist mühselige Arbeit, weil die Bundesregierung sagt, wir wissen ja gar nicht, was in den Kommunen passiert. Also nicht mal mit unserem Geld wissen wir das. Die haben jetzt den Prozess geändert, muss man ehrlicherweise sagen, dass sie in Zukunft auch wissen, wofür das ihr Geld überhaupt ausgegeben wurde. Ist auch nach Bundeshaushaltsordnung sehr bedenklich, diese Aussage. Wir wissen nicht, was mit dem Geld passiert. Aber es gibt ja noch ganz viele Töpfe. Wir haben die Kulturförderung, wo ganz viel Geld. Wir haben dann das Bundesinnenministerium. Und dann, es gibt ganz viele kleine Töpfe, wo so Gelder plötzlich mal so für Projekttitel ausgegeben werden. Das muss man nur erstmal finden im Haushalt, die Bereiche. Und dann haben wir noch die Länder und wir haben die Kommunen. Das heißt, diese ganzen Strukturen sind so intransparent, dass man erstmal hinterkommen muss. Und dann gibt's ja, wie gesagt, diese Geldwäschekonstrukte, wo ein NGO ans andere, ans nächste das Geld gibt. Und auch das muss man nachvollziehen. Aber wie gesagt, eine grobe Schätzung wären mal so 8.000 bis 20.000 NGOs.
Das ist eine Menge. Und da gibt's, glaube ich, noch eine Menge zu tun. Ja. Sebastian Marc für die AfD im Bundestag. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.